ich sage, im Kühlschrank ist Bier und dann zum Kühlschrank gehe, um meine Aussage zu überprüfen, dann ist das schon eine Vorform von Wissenschaft.
Wissenschaft ist an sich gar nicht mal etwas Abgehobenes, sondern jedes Kleinkind lernt kontinuierlich.
Gibt es Viren in dem Zusammenhang, von dem Sie jetzt sprechen, die Ihnen Albträume machen?
Genauer gesagt, der gesellschaftspolitische Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Genauer gesagt, dem gesellschaftspolitischen Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Fred Lux, neben mir sitzt Robert Dämpfer, er ist Leiter der Stabsstelle Gesellschaftspolitik beim Österreichischen Roten Kreuz.
Guten Morgen.
Vor uns sitzt Andreas Bergthaler. Diesmal haben wir einen Naturwissenschaftler bei uns. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ich darf Ihnen Herrn Bergthaler kurz vorstellen. Er studierte Veterinärmedizin in Wien und absolvierte sein Doktorat bei Hans Hengartner und dem Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel am Institut für experimentelle Immunologie an der Universität Zürich. Auslandsaufenthalte führten ihn nach Großbritannien, Japan, in die Schweiz und in die USA. Er habilitierte sich für das Fach der Virologie an der MedUni Wien. Seit 2011 leitet er eine Forschungsgruppe am ZEM, dem Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Seit 2022 ist er Professor für molekulare Immunologie an der MedUni in Wien. Herzlich willkommen nochmal.
Danke.
Herr Professor Bergthaler, es geht heute um Wissenschaft, Skepsis der Wissenschaft gegenüber, in der Folge auch Skepsis gegenüber der Demokratie. Lassen Sie uns deshalb zu Beginn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer klären, was Wissenschaft eigentlich ist. Grob vereinfacht, wenn ich sage, im Kühlschrank ist Bier und dann zum Kühlschrank gehe, um meine Aussage zu überprüfen, dann ist das schon eine Vorform von Wissenschaft. Wenn ich hingehe und sage, im Kühlschrank ist Bier, aber nicht nachsehe, weil ich glaube, dass welches da ist, dann ist das Religion. Sage ich, im Kühlschrank ist Bier, sehe nach, es ist aber keines da, und ich behaupte es trotzdem weiter, dann ist das Esoterik. Und wenn kein Bier im Kühlschrank ist, aber Milch, und ich die herausnehme und sage, das wirkt wie Bier, weil immerhin stand einmal Bier daneben, dann ist das Homöopathie. Was halten Sie von dieser Kategorisierung?
Es fehlt noch eine Variante, kommt mir vor. Wenn wir nach Erwin Schrödinger gehen würden, wenn ich gar nicht reinschaue, dann könnte ich beide Zustände haben. Entweder ist ein Bier drinnen oder nicht. So wie er das versucht hat, mit einer Katze in einer verschlossenen Schachtel metaphorisch zu beschreiben. Also ich glaube, Wissenschaft ist an sich gar nicht mal etwas Abgehobenes, sondern jedes Kleinkind lernt kontinuierlich, sobald es auf die Welt kommt. Wahrscheinlich im frühen Alter ungleich mehr als je älter man wird. Man wird ständig mit neuen Erfahrungen konfrontiert, gibt neue Zusammenhänge von schon Erlernten, die man wieder neu anwenden muss. Das heißt, da geht es um Erfahrung, da geht es um Empirie, dass man Daten oder quasi in dem Fall subjektive Erfahrungen sammelt. Und Wissen schaffen oder Wissen an sich bedeutet, dass man sich versucht, möglichst der sogenannten Wahrheit zu nähern. Was aber bei Wissenschaft eigentlich in sich birgt, dass man das oft nie wirklich schafft, sondern sich immer nur annähert und damit auch Teil der Wissenschaft ist, was schwierig ist, nach außen manchmal zu kommunizieren, dass man quasi einen Schritt auf die Wahrheit noch näher zugeht. Vielleicht etwas, was man in der Vergangenheit so publiziert hatte, so gedacht hatte, so interpretiert hat, dass sich das wieder ein Stück weit geändert hat. Das heißt, als Wissenschaftler ist man eigentlich naturskeptisch von dem Wissensstand, den man hat, weil man weiß, da gibt's noch was.
Ja. Yeah. Aber da sprechen Sie schon ein konkretes Problem in der Wahrnehmung an. Wissenschaft ist das eine, darüber reden etwas anderes. Wenn Wissenschaftler sprechen, dann glauben die Leute, die sagen Dinge, die mit absoluter Sicherheit stimmen. Das steht aber schon, wie Sie gesagt haben, dem Kern der Wissenschaft entgegen, weil wissenschaftliches Wissen ja prinzipiell Gegenstand von Kritik ist. Und was bei den Leuten dann oft übrig bleibt, ist, heute sagt er das, morgen etwas anderes, auf die ist kein Verlass. Wie erleben Sie das in Ihrer wissenschaftlichen Praxis? Wie haben Sie das speziell während der Corona-Pandemie erlebt?
Also in unserem Labor ist das Alltag, oder? Das ist ganz normal. Man hat eine Hypothese, quasi eine Idee, wie es sein könnte. In der Regel macht man selber nicht mehr die Experimente, sondern gibt es Doktoranden oder Postdocs, die gehen ins Labor. Je nach Experiment kann das Tage dauern, Wochen oder auch Monate. Das ist nicht immer so schnell, ein Ergebnis zu erhalten. Und dann geht man zurück und schaut sich an, was war unsere Erwartungshaltung, bestätigen die Daten das oder nicht? Und wenn nicht, muss man diese Hypothese quasi vom Tisch fegen und versuchen, anhand der Daten quasi ein neues Modell zu entwickeln. Also so gesehen, das ist eigentlich in der Wissenschaft gang und gäbe. Aber ein Problem, glaube ich, ist sehr wohl, und da kommen wir ein bisschen darauf zurück, im Englischen heißt das Scientific Literacy, also quasi wie gut eine Gesellschaft mit Wissenschaft umgehen kann, nämlich auch mit dieser Unsicherheit, dass es eben nicht diese absolute Wahrheit immer gibt. Es gibt Ausnahmen, wo das schon so ist. Wir können uns darauf einigen, dass die Erde keine Scheibe ist. Aber natürlich bei vielen anderen Sachen sind so Feinheiten, hängt ab vom Kontext. Und ich glaube, da braucht man letztlich eine Gesellschaft, die frühzeitig schon konfrontiert wird damit in der Schule. Ich glaube, in der Schule in der Vergangenheit vielfach war es sehr autoritär, dass man sagt, das ist jetzt so. Und wenn man fragt, warum, dann ist es manchmal schon ein bisschen eine Hinterfragung der Autorität. In der Forschung ist eigentlich genau anders. Also ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass die kommen und mir zeigen, wo ich falsch liege, weil dann haben wir insgesamt eine Chance, dass wir uns besser entwickeln.
Kann es sein, dass der Umgang oder der gesellschaftliche Umgang, genauer gesagt, mit Risiko, Unsicherheit und Nichtwissen sozusagen gelernt werden muss? Also weil diese Faktoren sind ja nie auszuräumen, wie Sie sagen. Das ist sozusagen eine dauernde offene Suche nach der Wahrheit, die auch immer mit Korrekturen rechnen muss. Und das scheinen ja die meisten Leute überhaupt nicht zu wissen. Oder zum Beispiel das Präventionsparadox. Das ist ja auch für viele Leute sozusagen ganz fremdes Land sozusagen. Muss man da mehr investieren als Gesellschaft?
Ja, wobei ich glaube, es ist nicht damit getan, dass man Leute vergattert, sich irgendwo reinzusetzen oder ein Buch zu lesen, sondern ich glaube, das ist etwas, muss man wohl im Kindergarten beginnen. Und so gesehen ist das eigentlich ein generationenübergreifendes Projekt, dass man versucht, insgesamt die Gesellschaft mit diesen Themen, mit dieser Komplexität, auch von, sag ich mal, den Realitäten heutzutage auseinanderzusetzen, damit die selber das Instrument Tarum entwickeln, ernsthafte Informationen und sogenannte Fakten von vielleicht Informationen zu unterscheiden, die aus welchen Partikulärgründen auch immer bewusst nicht der Wahrheit entsprechen.
Also wir kommen heute sicher noch zu einer Initiative, die auf Sie zurückgeht und wo es eben darum geht, schon jüngere Menschen genau für Wissenschaft und für ihre Methoden zu interessieren. Vorerst noch, was mir in Ihrem Lebenslauf aufgefallen ist und was mich überrascht hat: Sie sind ausgebildeter Veterinärmediziner und arbeiten jetzt an der MedUni Wien als Immunologe. Wie erklärt sich das? Sind Sie dort ein Exot oder ist das im Gegenteil eher von Vorteil, die veterinärmedizinische Ausbildung?
Also ich glaube, als Veterinärmediziner ist man tendenziell ein bisschen immer so ein klein wenig ein Außenseiter in der Biomedizin, weil es gibt einerseits die Biologen und Chemiker und andererseits gibt es die Mediziner, die quasi in die Forschung gehen. Und die Veterinärmediziner, ich habe jetzt keine ganz genaue Erklärung dafür. Ich habe zuletzt gerade erst ein Seminar gegeben auf der VetMed, um so elfsemestrigen Studenten zu zeigen, was kann man noch machen außer die Praxis. Aber ich glaube, an der VetMed ist das schon sehr stark, dass die Leute, die studieren, die haben vor sich vor Augen, dass sie eine Praxis machen, wo sie Hunde, Katzen, Meerschweinchen kastrieren oder Rinder oder Pferde. Sind alles spannende Tätigkeiten. Aber Forschung ist da relativ weit weg, was eigentlich fast ein Spur weit absurd ist, weil Tiere eine sehr wichtige Rolle spielen bei der Gewinnung von neuer Kenntnisse auch für humane Erkrankungen.
Ja, auch wenn wir auch davon ausgehen, dass Pandemien entstehen, wenn für den Menschen neue Viren von Tieren auf Menschen überspringen und sich dann so verändern, dass sie von Mensch zu Mensch übertragen werden können, da ist das ja auch eigentlich ein Vorteil, wenn man die Erkenntnisse der Veterinär- und der Humanmedizin miteinander verbinden kann.
Sehr richtig. Ich glaube, gerade Infektionserkrankungen haben sehr, sehr oft, wenn nicht immer, ihren Ursprung in einer sogenannten Zoonose. Das heißt, die Pathogene, Viren, Bakterien, was auch immer, die zirkulieren ursprünglich in einer anderen Wirtsspezies. Es kann ein Schimpanse sein, wenn wir an HIV denken. Gibt es ganz unterschiedliche, bei Coronaviren sind's Fledermäuse, gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, das kann man vielleicht auch noch besprechen, warum das häufiger wahrscheinlich zukünftig der Fall ist, gibt es dann diese Übertritte. Und dann ist halt die Frage, ob dieses Virus in einer neuen Wirtspopulation, was macht es dort? Das Original SARS-CoV-1, das hat relativ schwere Atemwegserkrankungen gemacht, hat zu Todesfällen geführt, viele, viele Hunderte, aber nicht Tausende. und zigtausend. Und der Grund war der, dass dieses Virus im Menschen nicht so infektiös und ansteckend war. Bei SARS-CoV-2 hat sich das Virus woanders eingependelt. Das war jetzt nicht so, dass jeder Zweite, jeder Dritte gestorben ist mit der Infektion. Dafür war es sehr infektiös, was es schwierig gemacht hat, diese Infektionsketten zu unterbrechen und damit einfach aufgrund der schieren Anzahl an Infizierten gibt es dann sehr wohl auch, gab es und gibt immer noch große Belastungen an des Gesundheitssystems.
Ja, sind wir schon bei Corona. Wir müssen natürlich drüber reden, wenn wir mit einem Experten wie Ihnen sprechen. Davon ist sehr viel Polarisierung übrig geblieben und auch sehr viel Verunsicherung. Und ich habe gelesen, Sie haben über 1000 Interviews zu dem Thema gegeben. Ist das richtig? Okay, die Frage ist, was macht das eigentlich mit einem und was sind Ihre sozusagen Lektionen für die Wissenschaftskommunikation aus diesen vielen Medienkontakten? Hat sich da Ihr Bild verändert?
Ist natürlich jetzt eine subjektive Klar. Perspektive, ja. Und ich mag das bewusst nicht verallgemeinern. Ich glaube, das hat jeder ein bisschen anders wahrgenommen und, ja. Und hat man auch unterschiedliche Dickhäutigkeit der Haut oder unterschiedliche Sensoren, wie man manche Feedbacks einordnet. Ich glaube, bei mir hat sich insofern unter anderem dargestellt, dass ich schon gemerkt habe über die Jahre, und das ging ja länger, ja. Dass die Art und Weise, wie man um Rat gefragt wird, in der Regel von Medien, von Journalisten, dass sich das so ein Stück weit geändert hat. Also initial war es wirklich, sage ich mal, die Kernexpertise. Wir hatten im 2020 am ZEM, Forschungszentrum für molekulare Medizin, waren wir quasi die einzigen in Österreich, die diese Viren sequenziert haben. Das hat das erste Jahr, es war schon erhöhtes Interesse, aber hat so quasi kaum wen interessiert über die Wissenschaft hinaus. Und dann gab es auf einmal im Advent 2020 die Nachrichten aus England, dass es eine neue Variante gibt. Und dann auf einmal wurde das spannend, weil das Virus sich offenbar doch verändert. Und das heißt, in dieser initialen Phase, da waren das sehr, sehr fachspezifische Fragen. Welche Mutationen werden angesammelt? Was kann das bedeuten? Wie misst man das überhaupt? Und so weiter und so fort. Und dann zusehends ist es schon dazu gekommen, dass man dann gefragt wird über Maßnahmen, über die Einschätzung von politischen Entscheidungen, letztlich auch um eigene Vorschläge und das ist dann schon etwas, wo glaube ich jeder Wissenschaftler ein bisschen anders damit umgeht. Die eine Extremsituation wäre, man könnte bei solchen Interviews quasi bei jeder Frage sagen, ist nicht Teil meiner Fachexpertise, bitte fragen Sie wen anderen, oder? Oder man kann sagen mit Nachsatz, aber wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, sehe ich so und so, oder? Oder auch, dass man zu was für Themen man sich äußert. Das heißt, ich glaube, wie sich alles ändert, hat sich auch das bei mir wahrnehmungstechnisch geändert, dass einfach auch das Zusammenspiel von Medien, oder? Und man hat dann mit manchen Journalisten schon öfter zu tun gehabt. Man ist nicht zum ersten Mal in der ZIP2. Und ja, man hat immer noch irgendwie, ist gestresst und hat irgendwie die Furcht, dass man irgendeinen Blödsinn sagt oder sich verspricht oder was auch immer. Aber man bekommt ein bisschen Routine und gleichzeitig spielt sich das auch so insgesamt ein bisschen ein.
Ja.
Dann frage ich Sie jetzt mal auch um Rat, wenn Sie schon die Messbarkeit ansprechen. Was ich bis heute nicht verstanden habe, war bei den Zahlen, bei der Übersterblichkeit, der Unterschied zwischen mit Corona verstorben und an Corona verstorben. Wenn ich das eine nehme, mit Corona verstorben, da würde ich wahrscheinlich wesentlich niedrigere Zahlen haben als, oder umgekehrt mit, wesentlich höhere Zahlen als an Corona. Was steckt denn da dahinter?
Ich glaube, die Grundidee dahinter ist, dass man eine Kausalität suggerieren will, dass man eigentlich sagen möchte, derjenige ist entweder daran gestorben, weil er infiziert war, oder vielleicht, der hatte schon eine Grunderkrankung, aber dann die Infektion hat das Ganze nochmal verschlechtert. Aber natürlich ist manches davon schwierig, so vor allem in diesen Zahlen dann nachzuweisen. Kommt dazu, glaube ich, dass es in Österreich verhältnismäßig nur mehr wenig Autopsien und so gibt. Das heißt, das ist vielfach dann statistisch und vielleicht zeitliche Korrelation. Und vielleicht auch noch, ich hatte mal die Gelegenheit, in einem Seminar von der Statistik Austria zu sitzen, wo sie uns erklärt haben, wie sie denn überhaupt zur Todesstatistik kommen, wo man sich denkt, viele Daten sind vielleicht so ein bisschen grau, aber entweder man ist tot oder man ist lebendig, das sollte einfach eigentlich leicht sein. Und da war ich auch erstaunt, oder? Die sind quasi angewiesen darauf, dass sie letztlich, zumindest damals, vor ein paar Jahren, dass sie dann Meldungen per Fax von den Ärzten bekommen, wo sie die Handschrift entziffern und dann Monate später versuchen, das irgendwie zu klassifizieren und in Statistiken zu gießen. Also Ich glaube, auch da ist etwas, wo wahrscheinlich in manchen Ländern diese Generierung von Daten, die letztlich auch dann helfen, um Entscheidungen zu unterstützen, in Österreich wahrscheinlich Verbesserungspotenzial nach oben hat.
Mit der Datenbasis sprechen Sie einen weiteren wichtigen Punkt an. Martin Haller von der WU Wien zum Beispiel hat untersucht, wie wirksam die Schutzmaßnahmen von Masken und Schulschließungen bis zu Lockdowns waren. Er kommt zum Schluss, es gab keine relevanten Auswirkungen auf die Übersterblichkeit, dafür massive wirtschaftliche Schäden. Der ehemalige Staatsepidemiologe Anders Tegnell schreibt in seinem aktuellen Buch Der andere Weg, wir hatten am Anfang vergleichsweise viele Covid-Todesfälle zu beklagen. Letztlich war die Übersterblichkeit in Schweden aber nicht geringer als in den meisten anderen Ländern. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, es gibt ja die Datenbasis gar nicht, um solche Aussagen treffen zu können.
Also bei vielen Daten gibt es tatsächlich, würde ich jetzt behaupten, nicht so allumfassende Datenbanken zeitnah, auf die man zugreifen kann. Und dann kommt auch noch dazu, dass für ganz jetzt verhältnismäßig leichte Maßnahmen, ich weiß, dass das manche unterschiedlich trotzdem sehen, wie das Maske tragen, auch da ist es gar nicht so einfach, wie man jetzt die Daten dazu erhebt. Und ich glaube, je nachdem, für was man argumentiert, kann man jeweils 10 Studien aus der Schublade ziehen, dass es zeigt, es hat was gebracht, es hat nichts gebracht. Aber die Frage ist auch da, wie würde man die Daten denn generieren, oder? Also welche Art von Studiendesign bräuchte man, um nämlich nicht im Labor, wo man dann jemanden vielleicht irgendwelche Partikel in das Gesicht bläst, sondern quasi unter Alltagsbedingungen, wo man sich bewegt, wo der eine trägt einen Bart, der andere hat aus verständlichen Gründen nicht, will der nicht ständig die Maske tragen. Was hat das dann für eine Schutzwirkung? Weil ich glaube, es ist unwidersprochen, dass diese FFP2-Masken, aber auch die chirurgischen Masken, das gibt ja einen Grund, warum es die im Spital gibt. Und da gibt es, glaube ich, jede Menge harte Daten, dass die Infektionen unterbinden. Die Frage ist, wenn man das dann in den Alltag umsetzt, und da kommen wir dann auch zum Thema von Compliance, also quasi wie sehr die Bevölkerung bereit ist, etwas aufzugreifen. Ich glaube, das ist, würde ich behaupten, auch mit ein Unterschied zu Schweden zum Beispiel. Da wurde relativ wenig von oben nach unten verordnet. Aber ich glaube, in vielerlei Hinsicht hat sich das Verhalten der Schweden wahrscheinlich deutlich mehr geändert als bei uns. Also die brauchten nicht noch von oben irgendeine gesetzliche Vorgabe, eine Verordnung, sondern vieles ist dann einfach dort automatisch, kann man sagen, in Selbstverantwortung, was bei uns vielfach ein missbrauchtes Wort war, quasi umgesetzt worden. Also auch da die Frage, wie schafft man es, dass man eine Gesellschaft überzeugt oder ihnen verordnet, dass sie sich ihr Verhalten so ändern, um quasi die Schäden möglichst zu reduzieren.
Aber das heißt, das Modell Schweden funktioniert nicht notwendigerweise in anderen Ländern, weil das sehr viel sozusagen mit der Mentalität und dem gelernten Sozialverhalten sozusagen zusammenhängt, oder?
Ist jetzt auch wiederum nicht meine Kernexpertise natürlich, aber und ich finde Schweden aus mehreren Gründen spannend. Ich fand schon allein interessant, so ich sag mal gesellschaftspolitisch, dass sich ein Land für den Weg entscheidet und darauf beharrt, obwohl rundherum alle etwas anders machen. Also da muss man schon ganz schön mutig sein, aber auch Vertrauen in die eigenen Gremien, in die Expertise. Und aber ich glaube schon auch, dass nicht nur die Datenlage eine andere sein kann zwischen Ländern, man das gar nicht so leicht miteinander vergleicht, aber auch jetzt glaube ich, die, wie eine Gesellschaft mit solchen Ereignissen umgeht, die ist eine andere. Ja. Und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen dabei.
Mhm. Christian Drosten hat kürzlich über den möglichen Ursprung der Corona-Pandemie in einem chinesischen Labor gemeint, je mehr Zeit vergeht, desto skeptischer werde ich. Und damit meint er, desto skeptischer wird er, ob das Virus nicht wirklich aus einem Labor entkommen ist. Ist die Laborthese tatsächlich nicht vom Tisch? 5 Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie hat China ja den ursprünglichen oder den Ursprung des Virus noch immer nicht wissenschaftlich belegt. Was ist da Ihr Informationsstand?
Ich glaube, dass es wahrscheinlich äußerst schwierig ist, unter den gegebenen Bedingungen diese sogenannte Smoking Gun zu finden, wo man wirklich dann entweder man findet in einer Probe, die in einer Höhle genommen wurde, irgendwo, sei es in Südchina, in Vietnam, wo auch immer, wo eine Fledermaus genau dieses Vorgängervirus in sich trug, oder umgekehrt, dass man das mit dem Institute of Virology in Wuhan direkt verknüpfen kann über humane Proben und ähnliches. Ich glaube, das ist verdammt schwierig. Wahrscheinlich auch bis zu einer gewissen Art und Weise eine Aufgabenstellung, die vielleicht heutzutage auch nicht mehr sehr sinnvoll ist. Da müsste auch der Staat, glaube ich, insgesamt sich öffnen und bereit sein, da auch dann, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, in die Laborbücher schauen zu lassen. Und ich glaube, so gesehen ist gut möglich, dass man diese Frage nie letztgültig klären wird können.
Ja, so oder so hat ja diese Pandemie auf jeden Fall zu einer extremen Eskalation auch der politischen Debatte geführt, der gesellschaftspolitischen Debatte. Der Riss ist durch Vereine, durch Familien, durch Firmen gegangen. Was kann man machen, um, wenn sowas nochmal passiert, um sozusagen eine Deeskalation zu befördern, dass das nicht nochmal so extrem ausschlägt, in Anführungsstrichen? Haben Sie da eine Idee?
Also ich glaube, wenn jetzt eine Pandemie nächstes Jahr genauso wieder beginnen würde mit denselben Vorzeichen, ist es klar, dass politisch man nicht mehr diesen Weg gehen könnte. Dafür ist das einfach noch zu rezent. Da gibt es zum Teil gut begründet, zum Teil weniger begründete Widerstände, aber das würde, glaube ich, klar sein, dass das so nicht mehr kommen könnte. Mhm. Aber ich glaube schon, dass einige Sachen wahrscheinlich verabsäumt wurden in der Pandemie. Jetzt im Rückblick ist man immer schlauer, was man da besser machen hätte können. Ich glaube, ein Aspekt zum Beispiel ist, dass man das Ganze viel gesamtgesellschaftlicher betrachten hätte können und sollen. Also klar, Expertise von Epidemiologen und Virologen einholen, aber dass man das Ganze viel breiter sieht.
Also Ökonomen, Pädagogen zum Beispiel.
Ja, ja. Pflege, Psychologie. Ich glaube, da gibt's eine ganze Reihe an Aspekten, die man eigentlich besser berücksichtigen hätte können sollen. Mit dem Nachsatz aber, auch wenn man diese Leute dann quasi in welchen Gremien auch immer zum Beispiel inkludiert hat, wie tut man diese Abwägung machen? Ich glaube, die ist gar nicht so leicht. Das ist auch etwas, wo wir in Österreich, glaube ich, uns eher davor scheuen, zum Beispiel zu sagen, wie viel ist uns ein Menschenleben wert? Weil ich würde denken, die Rolle des Staates ist nicht, jeden Todesfall zu verhindern. Das kann es nicht sein, würde ich behaupten. Aber die Frage ist, wo zieht man die Grenze? Und wenn es größere Teile der Bevölkerung betrifft, oder auch zum Beispiel, wenn Generationen unterschiedlich stark betroffen sind, das kann man, ist eine weitere Kluft, die man sagen kann, dass man quasi auf Kosten der Jungen die Alten geschützt hat. Welchen Gesellschaftsvertrag man da schließt, wie man diese Abwägungen trifft. Ich glaube, das ist gar nicht so trivial und wäre eigentlich auch einen öffentlichen Diskurs wert.
Also vereinfacht gesagt, ein Dashboard, auf dem ich nicht nur sehe, wie steigt die Anzahl der Infektionen oder wie fällt sie, sondern auch, was haben die Maßnahmen für Auswirkungen auf junge Menschen, die eigentlich in der Schule sein sollten, auf alte Menschen, die im Pflegeheim sind oder im Hospiz. Also quasi eine gesellschaftspolitische Erweiterung von der Immunologie auch auf diese sozialpolitischen Themen.
Und sowas gibt es ja grundsätzlich als Disziplin im Rahmen von öffentlichem Gesundheitswesen, Public Health, soziale Epidemiologie. Also nicht so, dass es nicht gibt, aber ich glaube, es war zu wenig ausgeprägt Teil von diesen Diskursen und nicht nur der Information wählen, sondern wie man daraus dann auch Entscheidungen ableiten kann. Mhm. Beispielsweise Schulschließungen, oder? Ich mag mich jetzt gar nicht äußern, ob das besonders schlau oder vielleicht nicht so schlau war, aber diese Abwägung, wie viel sind wir bereit, quasi an potenzieller psychosozialer Last aufzubauen in dem einen Generationsspektrum, um geschätzt so und so viele hunderte oder tausende ältere Menschen zu schützen. Es ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil irgendwann muss man da eine Farbe bekennen und sagen, wir machen so oder so oder wo dazwischen, aber man wird es nicht jedem recht machen können.
Aber sind Ihre Erfahrungen jetzt, je nachhinein betrachtet, waren die Kinder wirklich die Superspreader, als die sie angesehen wurden? Waren die Schulschließungen diesbezüglich gerechtfertigt?
Ich glaube, da kann man schon sehr kritisch sein. Nicht nur, dass im internationalen Vergleich ist in Österreich eine sehr hohe Anzahl an Schulschließungstagen gegeben hat, oder? Ich glaube, der nächste Schritt wieder, die Frage ist, wie sehr hat es den Kindern tatsächlich geschadet? Ich glaube, das ist schwierig zu quantifizieren, wie immer, aber ich gehe schon davon aus, dass das eine ganze Generation betroffen hat, je nach Alter, inklusive Studenten, wenn die beginnen zu studieren, aber quasi im ersten Jahr niemanden angesichts sehen. Also es hat, glaube ich, schon große Auswirkungen gehabt und ich glaube, das haben wahrscheinlich manche Länder schon unterm Strich besser gemacht.
Ich würde noch gerne nochmal auf diese gesellschaftlichen oder auch politischen Abwägungsprozesse zurückkommen. Ich komme aus der Nachhaltigkeit, so Klimathemen und ähnliche Fragen beschäftigen mich. Und das ist ja auch so, dass es gibt ein bestimmtes Bild von Politik und von Wissenschaft und von Problemen in der Gesellschaft. Und ich hatte bei Corona das Gefühl, man hätte einerseits klarer machen können, dass es Abwägungsprozesse sind. Auf der anderen Seite erwartet man aber dann von Politikern insbesondere, so machen wir das dann. Und das ist ja auch so. Irgendwann muss dann am Ende entscheiden. Hätte Transparenz dort geholfen? Also mehr Erklärung sozusagen der Prozesse? Oder ist das naiv?
Also einerseits habe ich Feedback von beiden Richtungen bekommen, sowohl sag's doch klarer und es ist so, versus tut's mehr die Unterschiede und die Unterschiede oder die Unsicherheiten in den Daten und wie man das Ganze dann weiter extrapoliert klar machen. Ich glaube, es hängt sehr stark vom Rezipienten ab, oder? Also man kann, da kommen wir wieder zurück auf diese Scientific Literacy. Ja. Wenn wir wirklich versuchen wollen, 9 Millionen Österreicher zu erreichen, ist das eine andere Vorgehensweise, als wenn wir, ich weiß nicht, ein klitzekleines Spektrum von Personen im medizinischen Bereich zum Beispiel erreichen wollen. Und ich kann nur sagen, ich glaube, Transparenz ist etwas, was mir immer sehr wichtig war, auch jetzt zum Beispiel in dem Beratungsgremium Gecko, wo gerade die Wissenschaftler, wir haben da versucht, wo auch der Bundesrettungskommandant Gary Feuerteck auch eine Zeit lang dabei war, wir haben da versucht, mit relativ Nachdruck dafür zu sorgen, dass nach diesen Sitzungen jeweils so eine, wir haben es genannt, Executive Summary, quasi einen Tag später online gestellt wird. Das war damals, das hat viele Leute interessiert. Auch ein bisschen zum Schutz für uns, damit eine die Politik nicht komplett instrumentalisieren kann, dass zumindest klar ist, was wurde besprochen, auch nicht im Detail. Und damit die Politiker sich ein bisschen schwerer tun, wie sie einen dann mal so und mal so für ein Argument verwenden.
Mhm. Spannend.
Ja, wir leben in unsicheren Zeiten. Das hat sich fortgesetzt seit der Pandemie und die Ungewissheit ist groß und das ist ein Nährboden für Verschwörungserzählungen, wie wir jeden Tag feststellen, weil sie eben einfache Erklärungen bieten. Andererseits schüren diese Verschwörungsmythen auch Misstrauen in demokratische und gesellschaftliche Institutionen, in die Politik, in die Forschung, in die Medien, auch in die Wissenschaft. Ist das auch Ihre Wahrnehmung und wenn ja, wie nehmen Sie diese Skepsis auf Ihrem Gebiet wahr?
Ich meine, wie schon zu Beginn gesagt, Skepsis an sich ist jetzt, glaube ich, was Positives. Da braucht man sich nicht beschweren. In der Wissenschaft ist das Teil unserer Jobdescription. Wir müssen skeptisch sein, wir müssen Sachen hinterfragen. Und ich glaube, das würde ich auch jeder Frau, jedem Mann in der Bevölkerung nicht nur zutrauen, sondern auch erwarten, dass sie grundsätzlich skeptisch sind, nicht einfach das machen, was ihnen vorgesetzt wird. Ich glaube, ein anderes Problem ist, und diese Strömungen, die haben sicherlich zugenommen in letzter Zeit, auch politisch nochmal, würde ich sagen, angefeuert und das wird am Köcheln gehalten, ist so eine grundsätzliche Feindlichkeit, nicht nur gegenüber Wissenschaft, sondern ich glaube, das wird vielfach und nicht nur in Österreich subsumiert unter Eliten. Da gehört die Wissenschaft dazu, da gehört auch die Medizin dazu, da gehört der Staat dazu, quasi Leute, die vielleicht irgendwelche Entscheidungen herbeiführen müssen. Wo man dann einfach sich einfach grundsätzlich eben das Beispiel mit der Scheibe als Erde ist ein bisschen überzeichnet, aber wo man dann einfach sagt, man schafft es nicht mal einen Grundkonsens zu erhalten, um von dort dann aus zu diskutieren und unterschiedliche Standpunkte auszutragen, sondern wo man einfach grundsätzlich sagt, das, was ihr sagt, ist eine Meinung, aber das, was wir denken, und das kann dann wirklich, sei es aus dem homöopathischen Bereich kommen, das ist eine andere gleichwertige Meinung. Und das ist natürlich, glaube ich, dann schon gefährlich. Und die Frage ist, wie man damit umgeht, ohne jetzt die andere Seite zu verteufeln, weil ich glaube, am Ende des Tages, das ist, glaube ich, auch mit ein Problem gewesen in der Pandemie, dass einfach dass die Bereitschaft, miteinander zu reden, miteinander zu interagieren, verloren gegangen ist und jeder noch mehr in seiner Bubble verharrt ist. Und gerade jetzt aber auch auf politischer Ebene oder so, glaube ich, es wäre wichtig, miteinander zu reden, trotz oder gerade wegen dieser Differenzen. Und das ist, glaube ich, zurzeit aufgrund dieses recht polarisierten Klimas, nicht nur von der Pandemie, aber auch befeuert, schwieriger als es schon war.
Also weil Sie jetzt schon zum zweiten Mal die Flat Earth Society erwähnen, auf der Website steht übrigens 500.000 Members around the world. Also das ist ein bisschen ein Widerspruch. Also das ist ein wesentlicher Punkt, an dem wir arbeiten. Wenn Sie sagen, miteinander reden, wie kriegen wir die Leute aus der digitalen Welt wieder stärker in die analoge Welt, wo man dann einfach unter anderen Voraussetzungen miteinander reden muss. Aber es gibt jetzt vor allem in Österreich, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich, Parteien, die sich durch ihre Geringschätzung der Wissenschaft auszeichnen bzw. die dadurch auffallen. Was bedeutet denn das für die österreichische Wissenschaft an sich? Die ist in nationale und europäische Fördersysteme eingebettet. Könnten sich rechtspopulistische Tendenzen auf die Attraktivität Österreichs als Forschungsstandort auswirken? Fred hat vorher ihre eigene Vita kurz erwähnt. Forscherinnen und Forscher sind sehr mobil, wie man ja auch an ihnen sieht. Und wenn sich das Arbeitsklima verschlechtert, könnte es dazu einmal Abwanderung kommen und Österreich in Folge den Anschluss an die internationale wissenschaftliche Entwicklung verlieren?
Ich meine, ich glaube, die zum Teil zur Schau gestellte Feindseligkeit oder Desinteresse der Politik und mancher politischen Akteure gegenüber der Wissenschaft, ich sehe das fast als Teil dieses Kampfs gegen Eliten. Ich glaube, Wissenschaft ist, auch wenn wir das Wissenschaftler nicht gerne hören, ist viel zu unwichtig, die Lobby ist leider viel zu klein. Aber es lässt sich trotzdem gut nützen als ein Sprungbrett, um auf die Eliten einzuschlagen. Ich sag mal, zum jetzigen Zeitpunkt ist Österreich an sich, glaube ich, ein sehr attraktives Pflaster für Wissenschaft. Das hat sich in den letzten, ich würde behaupten, 10, 20 Jahren unglaublich stark verbessert. Gibt, sag ich mal, die beste eigentlich so Goldwährung, um zu sagen, wie gut jemand ist wissenschaftlich oder auch international gesehen, gibt es ERC-Grants, European Research Grants. Mhm. Das ist so sehr, 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 sehr schwierig, solche zu bekommen. Da schneidet Österreich sehr gut ab. Sind in der Regel immer Leute, die aus dem Ausland zugezogen sind, die Meister ihres Faches sind, in Österreich dann diesen Grant bekommen. Das Geld kommt nach Österreich, schafft dort Arbeitsplätze. Aber auch ein anderes konkretes Beispiel, die Österreichische Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit einer großen Donation von der Böhringer Stiftung in Deutschland, die starten ein riesengroßes neues Institut für künstliche Intelligenz im biomedizinischen Bereich. Die haben 150 Millionen Euro bekommen für die nächsten 10 Jahre. Da wird sehr groß gedacht. Da wurde eine richtige Koryphäe aus Oxford engagiert, die jetzt beginnen, dieses Institut aufzubauen. Das IST in Klosterneuburg. Also da gibt es schon sehr viele, glaube ich, Positivbeispiele, wo sich bisher, glaube ich, Österreich als attraktives Pflaster darstellt und die Stadt Wien insbesondere. Aber natürlich muss man auch danach trachten, dass Leute sich willkommen fühlen, sonst gehen sie woanders hin.
Ja, so in Luxemburg würden Sie das auch dazu zählen?
Ja, auf jeden Fall. Ich mag jetzt, die Liste wäre lang. Ich glaube, das Tolle ist, vor 20 Jahren wahrscheinlich wäre die Liste viel kleiner gewesen. Und mittlerweile, ich sage jetzt mal, auch auf den großen Universitäten, nicht nur an den Forschungsinstituten, gibt es richtig gute Leute, gibt es Cluster, wo ganze Handvoll oder mehr ERC-Preisträger sind, arbeiten, in den besten Zeitschriften publizieren. Also da hat sich viel getan und da zeigt zumindest in der Wissenschaft auch, wie groß die Stärke ist, wenn man es wirklich schafft, so eine internationale Diversität herzustellen, wo einfach egal ist, woher du kommst, aber wenn du gut bist, wenn du bei uns arbeiten willst, gibt es eine Möglichkeit, oder? Und da ist zum Beispiel, kann man lange drüber reden, die Wichtigkeit von Sprache. Aber in dem Fall geht es wirklich darum, zum Beispiel Englisch als Arbeitssprache. An dem Institut, wo ich davor war oder immer noch bin, am CEM, da ist halt bis zur Reinigungskraft alles auf Englisch, damit, wenn jemand kommt von außen, sei es aus Brasilien, sei es wo auch immer, dass der nicht diese Hürde verspürt, dass er da gar nicht
dazugehört,
oder? Und aber natürlich ist Deutsch deshalb trotzdem wichtig und es gibt auch dann Deutschkurse, die freiwillig angeboten werden.
Also für Sie ist das alles so solide, das ist nicht so einfach vom Tisch zu wischen.
Das habe ich nicht gesagt. Aha. Ich glaube schon, dass vieles, was wir als solide Wahrnehmung, dazu würde ich auch die EU zählen oder auch Demokratie als solches, dass wir quasi in unserer Lebenszeit immer so wahrgenommen haben, nie anders, maximal die negativen Seiten. Ich glaube schon, dass ich das auch schneller ändern kann, als uns lieb ist. Und ich glaube, das ist auch für mich auch ein Grund, warum ich mich engagiere in der Wissenschaftskommunikation, weil ich denke, das ist sehr, sehr stark verwoben mit dem, wie man mit Demokratie umgeht.
Stichwort Wissenschaftskommunikation. Eine Ihrer Schlussfolgerungen aus der Pandemie war offenbar, Wissenschaft schon jungen Menschen näher zu bringen. Die dazugehörige Initiative heißt FACT. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer F, Umlaut A, K, T. Das kann man suchen auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Also Sie gehen da ganz gezielt in die sozialen Medien, um junge Leute anzusprechen. Wie sind Sie auf die Idee von FACT gekommen?
Vielleicht wissen Sie es, aber vielleicht wissen Sie es nicht und stellen wir deshalb die Frage. Es hat was mit dem Roten Kreuz zu tun, weil wir damals in, das war Ende 21, es war quasi gerade die Delta-Welle, war groß da und Omikron ist es gekommen, wo dann auch die Impfpflicht gekommen ist, die, glaube ich, nicht wahnsinnig clever war. Und ich hatte damals die Idee, anstatt Leute zu verpflichten, dass man ihnen einfach mehr Informationen anbietet, damit sie selber eine Entscheidung treffen können. Und wir hatten damals mit dem Jugendrotkreuz 8 Live-Webinare organisiert. Die haben Breaking the Wave geheißen. Hatten da über 12.000 Jugendliche live, die eingeloggt waren. Das ist dann auch sonst noch verbreitet worden. Und daraus hat sich so ein bisschen die Idee entwickelt, unabhängig von Pandemie und auch unabhängig von Naturwissenschaften, ob man nicht in irgendeiner Form so ein Format kreieren könnte, wo man quasi zwischen Forschern und Jugendlichen Kommunikation zulässt. Und um es kurz zu machen, also dieses Fact oder Fact.science kann man auch dann im Browser eingeben, ist ein Format, das wird von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften betrieben, hat Gelder eingeworben vom Fonds Zukunft Österreich. Und das Spannende ist, dass die Zielgruppe von diesem Format sind 10- bis 14-jährige Jugendliche. Und wir versuchen, die zu erreichen über 3 unterschiedliche Kanäle. Das eine ist soziale Medien. Das heißt, das ist, und was ist gar nicht so selbstverständlich, finde ich, für die Akademie der Wissenschaften, die so ein bisschen alterwürdig sind, dass die keine Angst davor haben, auf TikTok, Instagram und YouTube zu gehen mit langen Kurzvideos. Das ist zweitens die Bildungsplattform EduTube. Das ist eine Möglichkeit, wie man dann diese Materialien allen Lehrern in ganz Österreich zur Verfügung stellen kann und die das quasi in ihren Unterricht einbauen können. Und drittens haben wir auch zum Beispiel mit der Kronenzeitung einen wichtigen Medienpartner bekommen, wo wir nahezu wöchentlich dann zum Teil Doppelseiten haben, wo die jeweiligen Wissenschaftler, die in einer Episode von Fact gefeatured werden, dann quasi vorgestellt werden.
Ja, das Rote Kreuz begleitet Fact ja auch in seinen Jugendmagazinen. Wir haben schon über Gletscherforscher, Dermatologen, Sprachwissenschaftler und Schlafforscher berichtet. Wie werden denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen ausgewählt, die dann perfekt auftreten?
Gute Frage. Wir haben uns dazu ganz bewusst entschieden, bottom-up, also nicht, dass irgendjemand wen nominiert oder jemand protestiert, sondern im Prinzip kann sich jeder Forscher, jede Forscherin in Österreich kann sich bewerben. Es gibt, würde ich sagen, ein paar Auswahlkriterien. Das eine ist wissenschaftliche Exzellenz. Die machen wir fest daran, dass derjenige oder diejenige schon ein sogenanntes drittmittelfinanziertes Projekt bekommen hat. Das kann ein Doktorandenstipendium sein, das kann ein ESC-Grant sein. Zweitens, dass wir auch ganz bewusst in die Breite gehen wollen. Das heißt, dass wir alle Forschungsinstitutionen von Österreich, nicht nur in Wien, nicht nur Universitäten abdecken wollen. Und der dritte Punkt ist auch, dass wir letztlich Forscherinnen suchen, die Spaß haben und es auch können zu kommunizieren, was gar nicht so selbstverständlich ist. Das heißt, Teil der Bewerbung, die einreichen können dann, die müssen auch ein Kurzvideo machen von sich selber, wo sie in 2 Minuten ganz knapp ihr Projekt vorstellen.
Großartig.
Und dann gibt es eine unabhängige Jury, die dann quasi entscheidet.
Zum Schluss nochmal vielleicht ein harter Themenwechsel. Seit fast einem Jahr grassiert der Vogelgrippe-Virus H5N1 bei Milchkühen in den USA. Jetzt wurde eine zweite Variante nachgewiesen. Auch Menschen haben sich angeblich schon angesteckt. Ist es schon angerichtet für die nächste Pandemie sozusagen?
Jetzt mal unabhängig von diesem konkreten Beispiel. Ich glaube, es gibt manche Virusfamilien, wo es einfach nicht nur historische Evidenz gibt, aber auch virologisch und wie das übertragen wird, wo man davon ausgehen kann, dass das immer wieder mal vorkommt. Dazu gehören Influenza-Viren, also Grippeviren, dazu gehören Coronaviren und dann gibt es noch eine ganze andere Reihe an Viren, die, sage ich mal, in der Forschung oder auch bei der WHO und so im Fokus stehen und potenziell das Potenzial in sich bergen, dass sie von einer bestimmten Tierspezies auf den Menschen überspringen.
Darf ich da gleich anschließen? Mhm. Gibt es Viren in dem Zusammenhang, von dem Sie jetzt sprechen, die Ihnen Albträume machen? Und wenn ja, welche und warum?
Also konkrete Albträume nicht. Das hätte ich Ihnen gesagt, wenn ich wirklich davon träume. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig mit zu starken Wortbegriffen mit damit zu hantieren, weil ich glaube, manche Leute sich dann tatsächlich, die bekommen Angst und machen sie in die Hose. Und also ich glaube, das ist nichts, bringt auch nichts, oder? Wenn man die Leute davor warnt, dass in 20 Jahren irgendein super tödliches Virus um die Ecke biegen wird. Und dann hängt es auch davon ab, manche Leute sind anfälliger als andere, oder? Also man kann das auch nicht so über einen Kamm scheren, wer denn dann wirklich betroffen ist. Bei den jetzt nochmal zurückkommen auf diesen konkreten Fall, H5N1-Viren, die gibt es an sich bei sehr, sehr vielen Tierarten. Mittlerweile sind die beschrieben von Robben über und Meeressäuger über Vögel sowieso, aber ganz viele Landsäugetiere auch und so weiter. Das Spezielle ist, dass eigentlich bisher H5N1-Infektionen beim Menschen zu sehr schweren Verläufen geführt haben, aber diese Viren so gut wie nicht zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung geführt haben. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie so eine Sackgasse. Das Virus schafft es an den Menschen. Wenn derjenige Pech hat, wird er sehr, sehr schwer krank und stirbt vielleicht sogar. Aber das war's. Das heißt, gesellschaftspolitisch, jetzt aus Pandemieperspektive, ist das dann quasi gar nicht so aufs erste Mal bedrohlich. Das Problem ist aber natürlich, dass diese Viren sich auch weiter verändern können. Und wenn die dann weitere Mutationen ansammeln, und da gibt es die Vermutung, wenn diese sehr lange zirkulieren in Säugetieren wie zum Beispiel Rindern, dann könnte das die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass früher oder später dieses Virus Eigenschaften gewinnt und aufbaut, die dann diese Übertragung von Mensch zu Mensch ermöglichen. Also ich glaube, so weit ist es noch nicht. Die Situation wird, glaube ich, relativ engmaschig, so gut das halt geht, auch im landwirtschaftlichen Bereich, monitort. Aber ich glaube, für Albträume würde ich jetzt sagen, das sollen wir uns für was anderes aufhalten.
Alles klar. Aber das engmaschige Monitoring, wird das jetzt nicht etwas geschwächt? Die USA treten aus der WHO aus, andere Länder könnten folgen. Und Randy Wagner, die neue Chefin des ECDC, hat auch schon gesagt, ohne diese internationale Zusammenarbeit sind wir bei Infektionskrankheiten halb blind.
Das ist klar. Also Thema zum Beispiel bei Influenza und jährlicher Grippeimpfung. Da geht es darum, dass global geschaut wird, was zirkuliert in China, was zirkuliert in der südlichen Hemisphäre, um daraus dann zu extrapolieren, was man denn in einem Jahr brauchen könnte für Stämme in der Impfung. Ich glaube, gerade so Themen wie Pandemien, aber auch viele andere nicht gesundheitliche Krisen, die hören nicht auf bei unseren Ländergrenzen, oder? Das sollte uns klar sein, dass das eigentlich nur zusammenginge, konjunktiv, weil natürlich vielfach die Tendenzen sind in den letzten Jahren von isolationistischer Politik, Stichwort USA, aber auch andere, die halt dann quasi ausschließlich auf ihren Eigennutzen schauen. Und das kann man machen, wenn man stark ist. Ich glaube, bei kleineren Ländern ist es schon deutlich schwieriger. Ich meine, die Schweiz praktiziert das ja auch bis zu einem gewissen Punkt, dass sie sich ein bisschen die Rosinen rauspicken, zum Beispiel beim Thema EU. Aber also ich glaube, diese internationale Zusammenarbeit, die ist unglaublich wichtig und ist aber halt etwas, was politisch auch entschieden werden wird in der Zukunft.
Eine Frage haben wir noch. Das Jahr ist noch jung. Was wünschen Sie sich für 2025? Was muss sich für die Wissenschaft, aber auch gesundheitspolitisch tun, wenn Sie sich das wünschen könnten?
Puh, damit überfallen Sie mich jetzt. Ich meine, ich denke, es braucht nicht diese großen Ereignisse, wo man irgendwie was groß feiert und noch einen Nobelpreis und so, sondern eher sind so diese kleinen Schritte, wo man versucht, einerseits gemeinsam ein ambitioniertes Ziel zu haben und an dem kontinuierlich zu arbeiten. Das ist auch bei FACT zum Beispiel so. Wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, dass wir innerhalb von einem Monat dann 100.000 Klicks und so viel Followers haben, sondern die Idee ist, langfristig eine Marke aufzubauen für Wissenschaftskommunikation, die qualitätsgesichert und neutral ist. Und ich glaube, so dahingehend würde ich mir hoffen, dass wir insgesamt möglichst viel Vernunft walten lassen. Und auch, ich glaube, ein wichtiges Thema, das ich sehe, ist, wie schaffen wir es in der Gesellschaft, Resilienz aufzubauen und zu entwickeln. Wiederum betrifft nicht nur die Gesundheit, sondern viele andere Themen. Sie haben Klima erwähnt schon, aber natürlich Krieg und sonstiges, Wirtschaft natürlich. Ich glaube, da werden wir einige Herausforderungen haben, aber bin trotz allem grundsätzlich zweckoptimistisch.
Vielen Dank für das tolle und interessante Gespräch. Vielen Dank.
Danke sehr.
Danke.